Hin und Weg wird präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik Aktuell. Lieber Sven, ich begrüße dich recht herzlich. Uns haben einige Leute angeschrieben und gefragt, was du letzte Woche geraucht hast, aufgrund deiner komischen Einleitung in dem Podcast. Ich konnte das nicht wirklich beantworten. Kannst du es?
Ein Geheimrezept von mir. Ja. Aber ich wollte einfach von Anfang an die Stimmung der Folge wiedergeben. Und ich denke, es war eine sehr, sehr schöne Folge, weil ne, wir haben nur über Positives geredet. Wir haben nur über schöne Sachen geredet, schöne Erinnerungen, die wir zum Thema Reisen haben. Und ja, das war so fast wie ein kleiner Urlaub, oder?
Absolut, absolut. Es gab aber schon die Spekulation, dass das Nebenwirkungen deiner Impfung waren. Du wurdest ja letzte Woche geimpft, Covid-19-Impfung. Was sagst du dazu?
Tatsächlich gab es ein paar Nebenwirkungen und vielleicht war das auch eine der Nebenwirkungen, wer weiß. Ja, ich wurde geimpft, also AstraZeneca wurde hier in Hessen freigegeben und ich war vom Timing her sehr gut. Ich war fast wohl mit einer der Ersten, die sich dann haben registrieren lassen. Ja, jetzt Stand heute, ne, man muss ja auch immer wieder gucken, weiß ich gar nicht, ob das so gut war. Jetzt nicht, ne, also nicht wegen dem Impf, würde ich sofort wieder machen. Aber man hätte heute liest, oder in den letzten Tagen hat man gelesen, dass Johnson & Johnson freigegeben worden ist und auch für alle Altersgruppen. Und tatsächlich braucht man bei Johnson & Johnson ja nur eine Spritze. Und ich muss jetzt bei Astra ja jetzt noch zwischen 8 und 12 Wochen warten, bis ich ja auch wieder in die Vorteile komme, dass ich ja wieder rausgehen darf, dass ich wieder Leute treffen kann, dass ich nicht in Quarantäne muss und so weiter und so fort. Und das, ein Ticken ärgert mich das lieber. Also ich würde jetzt lieber Johnson & Johnson nehmen.
Wir sehen uns ja in einigen Tagen. Ich werde dir einen Astra-Pilz aus Hamburg mitbringen. Als Trostpreis.
Ja. Das ist sehr nett von dir, ja. Mein zweiter Astra dann. Ja.
Sehr schön. Aber du hast eben schon erwähnt, es gibt Licht am Ende des Tunnels. Wir wissen zwar nicht, wie lang dieser Tunnel noch ist, aber man kann schon ein bisschen Licht sehen. Diese Woche groß in den Zeitungen, im Fernsehen, überall Urlaub, dritte Welle und so weiter und so fort. Also die Stimmung löst sich etwas. Die Menschen wollen Urlaub machen, sie wollen Urlaub buchen. Was bedeutet das, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr im Reisebüro hinterm Counter sitzt, bald, beziehungsweise jetzt geht's los. Ne? Es wird wieder verkauft werden. Die Menschen wollen raus und sie wollen in den Urlaub fahren. Das ist ja schon mal gut. Ne? Wir wissen noch nicht, wie es alles genau weitergehen wird, aber zumindest tut es in die Richtung etwas.
Aber ich glaube, es ist auch notwendig. Also, ne, das ist, wir haben lang genug drauf gewartet. Und auch du hast ja eine kleine Weltreise vor dir, oder, Andi?
Ja, eben schon erwähnt. Ich fahre morgen nach Stuttgart ins Ländle. Eine lange Reise. Ich freue mich sehr.
Die reden da anders. Es gibt anderes Essen als in Hamburg. Du bist schon aufgeregt.
Ich habe mir ein paar Dosen Lapskaus eingepackt.
Nur zur Sicherheit. Sehr gut.
Genau, ein paar Dosen Lapskaus, ein paar Dosen Astra-Pilz und dann geht's ab ins Schwabenländle. Ja, ich habe eine Moderation, die ich machen werde. Ich werde als Moderator auftreten und das sind diese Woche Proben. Das Ganze findet dann nächste Woche statt. Ein kleiner Abstecher nach Stuttgart. Auf dem Rückweg schaue ich bei dir vorbei. Du Impfling. Dann kann ich dir auch nichts tun. Wir werden das natürlich mit gebührendem Abstand werden wir uns.
Ja, du bist doch eh dann getestet, ne? Also du warst wahrscheinlich jeden Tag, also wenn du da die Generalprobe hast, triffst du ja andere Leute. Das heißt, wahrscheinlich musst du jeden Tag erstmal Schnelltest machen, oder?
Ich werde jetzt jeden Tag getestet bis nächste Woche, so ungefähr. Ganz genau. Ja. Weil wir doch mit einem großen Team, mit Kamerateams und so weiter. Ganz spannende Geschichte, da können wir vielleicht in den nächsten Wochen ein bisschen von erzählen, was da so los war. Ich freue mich auf die Reise, ich freue mich, dich zu sehen, aber ich freue mich auch sehr auf unseren heutigen Gast, denn der hat was ganz Spannendes gemacht, nicht wahr, Sven?
Er war auf jeden Fall sehr umtriebig in der Pandemie, sage ich jetzt mal. Mit zahlreichen neuen Ideen hat er so die Branche versucht, ein bisschen mitzugestalten, ein bisschen zu verändern, ein bisschen fairer zu machen, würde er wahrscheinlich sagen. Und viele würden das auch so unterschreiben. Und ja, wir freuen uns sehr, ihn heute hier bei uns zu haben.
Ich muss mich mal kneifen, was für coole Gäste wir haben. Also letzte Woche mit Matthias hat super Spaß gemacht. Matthias Götler, Chefredakteur von der Touristik Aktuell, unser heutiger Gast. Aber wir haben eigentlich das ganze Jahr jetzt in über 40 Folgen so super Gäste gehabt. Ne? Das hat so einen Spaß gemacht, mit all diesen Leuten zu reden. Und vielleicht auf diesem Weg einmal großen Dank an alle, die sich in unsere Höhle des Löwen gewagt haben bislang, sich uns ausgesetzt haben, unseren Fragen und ja, mit uns geredet haben.
Und ja, wo wir gerade hier in der Dankesrunde sind, vielen, vielen lieben Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns in den letzten Wochen so zahlreich gehört haben und so treu sind und uns auch immer wieder schreiben, was sie gut fanden. Eigentlich nur, was sie gut fanden, oder? Kritik kriegen wir kaum.
Ich würde sogar sagen, die uns in den letzten Wochen, Monaten und bald können wir sogar sagen, im letzten Jahr gehört haben. Denn wir steuern so langsam, aber sicher auf unser einjähriges Jubiläum zu. Und bald haben wir 50 Folgen. Und das ist ja nur die Zeit, die wir am Mikro verbracht haben. Bald 50 Stunden am Stück irgendwie mit Gästen geredet haben, aber eigentlich noch viel mehr Zeit mit diesem ganzen Thema hin und weg verbracht haben. Also, ein spannender Sommer steht uns bevor. Wir haben einiges vor, spannende Gäste und auch heute.
Und ich hätte mal die Frage, gibt es da draußen jemand, der alle 50 Folgen gehört hat? Das würde mich mal interessieren. Und auch eine spannende Frage, was tut ihr, wenn ihr uns hört? Schreibt uns das bitte mal in die Instagram-Stories rein oder so. Und das fände ich nämlich mal sehr interessant. Was tut ihr? Ist es Hausarbeit? Ist es Joggen? Ist es auf dem Stepper? Ist es Abwasch? Ist es Müll rausbringen? Wann hört ihr uns? Fände ich mal sehr interessant.
Ich habe schon von Leuten gehört, die zu unserem Podcast eingeschlafen sind.
Ja, das habe ich, gerade am Anfang habe ich das sehr häufig gehört. Jetzt nicht mehr so, aber gerade am Anfang hieß es super zum Einschlafen.
Ich weiß nicht, ist das ein Kompliment?
Aber Sie haben am nächsten Tag wieder eingeschaltet. Das okay, haben Sie auch immer gesagt.
Das ist die Hauptsache. Und für alle die 50 Folgen wirklich komplett gehört haben, für die gibt es so eine Stempelkarte. Für die gibt es die 51. Folge umsonst.
Genau, herzlichen Glückwunsch.
Alles klar. So, jetzt aber mal Spaß beiseite. Wir haben einen ernsthaften Gast, der etwas ganz Ernsthaftes gemacht hat, aber mit viel Leidenschaft, aber was, glaube ich, sehr gut ist für die Branche. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch.
Hin und weg. Der Reisepodcast. Mit Sven Meyer. Und Andi Jans.
Er ist Werbefachmann, Touristiker, Reiseveranstalter und was mich natürlich ganz besonders freut, Fortuna Düsseldorf-Fan. Als Tourismusberater hat er 2020 erkannt, dass sich im Verhältnis zwischen den Produzenten und den Verkäufern von Reisen etwas ändern muss. Als Mitbegründer der Initiative One Voice fordert er vor allem eine gemeinsame Haltung, die Augenhöhe und gegenseitigen Respekt betont. Herzlich willkommen, Berend Rickmann, Geschäftsführer von Rickmann Creative Solutions. Hi Berend, schön, dass du dabei
hallo.
Bist.
Hallo Sven, hallo Andi, grüße euch.
Moin. Hi.
Zu sein.
Hi. Sehr schön. Du bist ja Mitbegründer der Initiative One Voice. Wer seid ihr? Was macht ihr? Gib uns mal einen kurzen Überblick.
Ja, ein ganz kurzer Überblick. Also du sagtest gerade so richtig, das Verhältnis zwischen Reiseveranstalter und Reisebüro wäre, das hätte ich 2020 erkannt. Ja gut, wir alle haben eigentlich schon in den letzten Jahren erkannt, dass da Sand im Getriebe ist. Und 2020 ist das natürlich nochmal so richtig zum Vorschein gekommen. Hintergrund vielleicht, im Frühsommer letzten Jahres tauchten aus dem Vertrieb dann entsprechend konsolidierte Forderungen auf und die haben meine Spezialreiseveranstalter, meine Kunden teilweise einfach nicht beantworten können, um es mal so zu sagen. Das waren sehr, sehr klare Forderungen seitens des Vertriebs, die auch so okay sind, nur die Großen können darauf antworten, die Mittleren und Kleinen stehen so ein bisschen wie der Ochs vom Berg und sagen, was mache ich denn jetzt dazu mit dieser Forderung? Hinzu kommt, dass diese Veranstalter häufig schon sehr, sehr viel im Reisebüro machen, jetzt zumindest von denen ich jetzt gerade mal rede. Und so dass ich in vielen Gesprächen gehört habe, Berend, was machen wir denn da jetzt? Das ist unser bevorzugter Vertriebsweg. Nur mit diesen Forderungen, die da auf dem Tisch liegen, werden wir de facto nicht vernünftig arbeiten können.
Kannst du mal ein, zwei Beispiele sagen, was das für Forderungen waren?
Ja, das waren die Forderungen über zu zahlende Provisionen im Falle einer Nichtdurchführung einer Reise. Das war die Zahlungsart, wann gezahlt werden sollte, etc. Das waren sehr optimistische Forderung, das muss man sagen. Nur der Veranstalter muss es ja auch abbilden können. Das hilft uns ja allen nicht, wenn der Veranstalter diese Leistung einfach nicht erbringen kann, also finanziell. Und das heißt, in der Krise waren die Veranstalter natürlich auch maximal gebeutelt. Und wir haben dann daraufhin überlegt, es würde doch Sinn machen. Ich habe mich dann mit der Christiane Bleser, die auch Mitbegründerin der Initiative ist, wir haben uns hingesetzt und gesagt, eigentlich würde es doch Sinn machen, den Spezialveranstaltern mal eine Stimme zu geben, um auf diese Forderung reagieren zu können, um gesammelt, eine Meinung zu haben, zu sammeln und auch sich abstimmen zu können, um entsprechend darauf sinnvoll reagieren zu können und das gesamte Thema nach vorne zu bringen. Klar war dabei, es ging nie gegen Reisebüros oder für Veranstalter. Es war uns allen immer klar, es geht darum, die Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Parteien und speziell den Spezialveranstaltern, den kleineren und mittleren, Richtung Reisebüros zu verbessern und natürlich auch Veranstalter, die vielleicht bisher noch gar nicht im Reisebüro waren, mit auf die Reise zu nehmen und dort eine, ja, zukünftig eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu begründen.
Wir haben viele Hörer, die uns im Reisebüro hören, am Counter. Wir haben auch Hörer generell aus der Touristik. Wir haben auch Hörer, die nicht aus der Touristik sind. Und du hast gerade über das neue Miteinander einige Forderungen hast du formuliert. Aber vielleicht kannst du für unsere Hörerinnen und Hörer einfach mal das alte Miteinander ein bisschen ausführlicher beschreiben, was so die Befindlichkeiten der vergangenen Jahre beziehungsweise dieser, wie ich immer sage, der Vorkriegsjahre waren.
Ja, was waren die Befindlichkeiten? Also ich würde es mal kurz zusammenfassen, fehlendes Verständnis füreinander. Also auf der einen Seite wurde von den Veranstaltern häufig auch gar nicht verstanden, was die Reisebüros leisten an der vordersten Front, dass sie eben viel mehr machen, als nur den Lead bzw. die Conversion zu generieren. Und auf der anderen Seite fehlt dann manchmal auch vielleicht für den Expedienten ein bisschen das Verständnis, wie so ein mittelständischer Veranstalter arbeitet und was er eben auch in Vorleistung geht, wo er schon tatsächlich, bevor überhaupt die Reise gebucht werden kann, wo er schon wahnsinnig viel Arbeit und auch nicht nur Arbeit, sondern tatsächlich auch Geld investiert, damit diese Reise so buchbar ist. Und ich glaube, das ist eines der Hauptthemen, was wir versuchen wollen, mit One Voice auch anzugehen, dieses Verständnis füreinander zu schaffen, weil Fakt ist, beide sitzen in einem Boot, also ohne Veranstalter kein Reisebüro und die Spezialreiseveranstalter brauchen auch die Reisebüros, ja, weil sie ein hochinnovatives und vor allen Dingen beratungsintensives Produkt haben für eine Zielgruppe, die gerne nach wie vor und das auch in Zukunft im Reisebüro tun wird.
Lass mich nochmal nachbauen. Was haben denn die Reisebüros konkret gesagt? Also was sind denn jetzt konkret die Punkte, wo die Reisebüros sich immer auf den Schlips getreten haben fühlen? Also was sagt der Vertrieb, was die Veranstalter falsch machen, ne?
Wie gesagt, gibt eben Forderungen, da geht es um Zahlungsweisen, da geht es also Zahlungszeitpunkte, da geht es um das Thema, immer ein Thema, vor allen Dingen von der TUI befeuert, das Thema Kundendaten, mein Kunde, dein Kunde, wem gehört der Kunde am Ende des Tages. Und da wird dann häufig auch über einen Kamm geschoren. Also ich kenne viele Spezialveranstalter, die sehr, sehr fair mit Reisebüros zusammenarbeiten und sehr erfolgreich auch, das muss man ja einfach mal so sagen. Ist ja nicht so, dass es das vorher nicht gegeben hat, eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Nur, ich glaube, das ist definitiv ausbaufähig, war ausbaufähig zu dem Zeitpunkt und wir versuchen das kontinuierlich nach vorne zu treiben, weil wir sehen, was für Chancen das für beide Seiten einfach bietet. Und die sind enorm.
Bevor wir gleich zu euren Forderungen kommen, beziehungsweise es gibt einen 8-Punkte-Plan, so wie wir das verstehen, vielleicht nochmal, wie war das Feedback im Markt, als ihr rausgekommen seid mit der Nachricht? Medientechnisch war es grandios, glaube ich, ne? Also ihr habt viel, viel Aufmerksamkeit am Anfang bekommen. Wie sieht das aus mit Mitgliedern? Bist du zufrieden? Wie ist da die Entwicklung? Oder vielleicht auch noch anschließend die Frage, warum habt ihr One Voice jetzt gegründet, in der Pandemie? War das Zufall oder war das vorher irgendwie... Sagtest du, okay, jetzt muss was passieren?
Ja, vielleicht die letzte Frage zuerst. Also, ja, was heißt Zufall? Also, es wird offensichtlich, dass hier etwas passieren sollte, müsste. Und alles sortierte sich neu und ist noch dabei, sich neu zu sortieren. Und insofern war es ein guter Zeitpunkt, diese Beziehung speziell zu den Veranstaltern, zu den kleineren und mittleren Veranstaltern zum stationären Vertrieb neu zu sortieren und auf neue Beine zu stellen. Wir wollen das nicht alleine schaffen, wir können das nur schaffen in Zusammenarbeit mit vielen anderen Institutionen, Initiativen, mit denen wir auch von vornherein im engen Austausch waren. Und da kommen wir auch schon gleich zur zweiten Frage, die du gestellt hast. Wir haben ja sehr schnell auch den ASR mit an Bord gehabt, da speziell die Anke Bunde natürlich, die uns auch sehr intensiv unterstützt hat. Der AER war mit an Bord. Von vornherein als logischerweise als die Kooperation der kleineren und mittleren Veranstalter mit ihrem Tool Axolot natürlich auch ein hervorragendes Tool dort bietet, um genau den Vertrieb Richtung Reisebüro zu forcieren. Wir haben Forum Andersreisen mit, VIR hat uns unterstützt. Also wir haben eine sehr, sehr breite Unterstützung erfahren, medientechnisch auch. Wir haben auch seitens der Veranstalter großes Interesse erfahren. Und nicht alle konnten sich am Ende des Tages natürlich zu dem bereit erklären. Ist klar, es ist, ich meine, ein Fair Deal, den alle unterschreiben können. Das wäre auch ein bisschen verwunderlich gewesen. Aber wir haben es dann doch hinbekommen, eine erkleckliche Menge zusammenbekommen. Wir wachsen jetzt kontinuierlich weiter. Und insofern sind wir da durchaus zufrieden. Und ja, wir haben einen Fair Deal erarbeitet. Fakt ist aber auch da, das ist eine Basis. Also da stehen jetzt nicht die Traumkonditionen drin, aber jeder Veranstalter verpflichtet sich zu diesem Fair Deal und das ist mal eine ganz klare Qualitätsansage. Das heißt, wenn ich weiß, der Veranstalter XY fußt auf oder basiert auf den Vereinbarungen des Fair Deals, dann kann ich mir schon zu gewissen Dingen ganz, ganz sicher sein und bin insofern sicher, also bin guter, kann guter Dinge dort buchen. und meine Kunden entsprechend glücklich machen.
Der Fair Deal hat 8 Punkte und wir haben uns ein paar Punkte rausgesucht und vielleicht gehen wir, also wenn du uns das verzeihst, dass wir einmal ein bisschen ins Detail gehen, aber das ist ja wirklich sehr spannend und ich denke auch für die Leute, die das noch nicht kennen, wirklich, wirklich auch was Neues, vor allem weil es eigentlich eine verpflichtende Wirkung auch hat, ne? Aber korrigier mich mal, wenn ich da was Falsches sage. Also es gibt den 8-Punkte-Plan, der heißt Fair Deal. Einer der wichtigsten Punkte, den hast du schon erwähnt, das sind die Provisionen. Was fordert ihr, beziehungsweise zu was verpflichten sich eure Mitglieder?
Ganz einfach, 10% ab der ersten Buchung, das mal als wenn wir von der Grundprovision reden. Also unter 10%
läuft gar nichts.
Läuft nichts. Mhm. Das ist mal die Basis. Mhm. Natürlich hat jeder Veranstalter, und das raten wir auch, in Möglichkeit natürlich in Staffeln oder ja, einfach mehr zu machen auch noch. Es geht wirklich nur um eine Basis.
Ja, okay. Provision auf Storno. Was ist da eure Forderung?
Ja, provisionsfähige Leistungen, dass die auch entsprechend zu dem Satz provisioniert werden. Also Storno-Leistungen, die provisionsfähig sind, entsprechend zu verprovisionieren mit dem entsprechenden Provisionssatz.
Wo bislang im Endeffekt bei einer großen Storno nur der Veranstalter profitiert hat, aber das Reisebüro da nichts von hatte, soll das Reisebüro dann sozusagen auch was von haben.
Auch, genau. Mhm. Natürlich nicht auf den gesamten Reisepreis, ja, das ist wieder ein Thema, das ist für den Veranstalter nicht darstellbar, sondern ja.
Ganz genau. Zahlungsmodalitäten, was fordert ihr da und zu was verpflichten sich die Unterzeichner des
Fair Deals? Ja, Zahlung nach Restzahlung. Wir haben beim FIT-Bereich haben wir uns einigen können auf Restzahlung bei Zahlung der Provision bei der Restzahlung des Kunden. Bei Gruppe sieht es ein bisschen anders aus. Das hat, wir haben ja auch mit Reisebüros gesprochen, da kam von uns auch gerne zurück. Nie, da warten wir lieber tatsächlich, bis die Abreise erfolgt ist, weil es gibt immer noch Korrekturen dann. Und das gibt am Ende des Tages unnötigen Buchungsaufwand, sodass wir im Gruppenbereich tatsächlich Zahlung direkt nach Abreise geblieben sind. Das schien für beide Seiten so der sinnvollere Weg zu sein.
Du hast gerade eben schon angesprochen, oder es fiel schon einmal die Frage, Kundenakquise. Wem gehört der Kunde?
Ja, ganz klar demjenigen, der den Lead generiert hat, also sprich dem Reisebüro. Und das ist eine ganz klare Richtlinie, an der sich auch alle halten, die bei uns mit an Bord sind und niemals auf die Idee kämen, Kunden selbstständig anzuschreiben, zu kontaktieren oder ähnliches, sondern wenn, in Absprache mit dem Reisebüro, sehr gerne, wenn man sich einig ist, Marketing, ähnliche Geschichten anzuschieben, dann immer Absender Reisebüro, das ist uns ganz, ganz wichtig. Das ist auch ein klares Bekenntnis, weil wir wissen, dass da in der Vergangenheit viel Porzellan zerdeppert worden ist oder immer noch zerdeppert wird in Teilen. Und insofern ist uns das sehr, sehr wichtig, dass hier einfach Vertrauen aufgebaut wird.
Absolut verständlich, aber mal eine kritische Rückfrage. Es wird sich immer weiter digitalisieren. Es wäre für den Reiseveranstalter ein einfaches, diese Daten weiterhin zu nutzen in Zukunft. Siehst du da eine Veränderung in Zukunft oder befürchtest du eine Veränderung in Zukunft, dass dieser Deal ein bisschen aufgeweicht wird? Weil es wird einfacher werden, den Kunden direkt zu kontaktieren.
Das wird einfacher werden. Die Frage ist ja, da habe ich kurzfristig als Veranstalter vielleicht was von, indem ich mir Provision spare. Aber langfristig ist das sicherlich nicht sinnvoll, weil ich natürlich damit Vertrauen verspiele. Sowas, die Reisebüros, niemand kennt die Kunden so gut wie die Reisebüros, ja, ihre eigenen Kunden. Sowas kommt natürlich dann auch raus, sage ich mal. Also ich finde es sehr kurz gedacht, das zu tun. Bei uns wird es das so nicht geben. Wir wollen das so nicht. Insofern sehe ich da eigentlich kein Problem. Also einfach war es auch schon vor 5 Jahren und es ist auch gemacht worden. Aber ich glaube, das ist sehr, sehr kurz gedacht zu sagen, jetzt nutze ich die Adressen für mich, weil am Ende des Tages verspiele ich da unglaublich viel Vertrauen mit. Und gewinnt eigentlich keiner bei.
Wir haben jetzt 4 Punkte des Plans benannt. Das sind so, wo wir dachten, das sind so die Kernpunkte. Aber für dich gibt es noch einen weiteren Punkt, der ganz besonders wichtig ist? Oder würdest du auch sagen, das sind so die Kernpunkte? Oder gibt es irgendwie einen, der für euch irgendwie noch leidenschaftlich wichtig ist, den man unbedingt nennen muss?
Ja, was ist uns noch, also extrem wichtig ist uns grundsätzlich, und das sind wir wieder beim Thema Verständnis füreinander schaffen, das funktioniert nur über Kommunikation. Wir müssen den Austausch forcieren zwischen den Parteien und Verständnis füreinander schaffen. Die Idee ist ja auch, ein Kommunikationsportal zu schaffen, auf dem Preferred-Partner-Programme installiert werden sollen, auf dem News zu finden sehen, auf dem die ganze Bandbreite einer potenziellen Kommunikation zwischen Veranstalter, Spezialveranstalter und Expedienten stattfinden soll. Insofern ist uns das auch noch sehr, sehr wichtig. Also dieser Kommunikationsgedanke treibt uns schon sehr.
Was du uns jetzt alles so ein bisschen erklärt hast, ist doch eigentlich die Arbeit der Verbände, oder? Also das ist doch eigentlich klassische Verbandsarbeit. Wie siehst du denn die Arbeit während der Pandemie von den großen Verbänden, die wir hier schon haben?
Wie gespalten, sagen wir es mal so. Also ich fand es von vornherein, das muss ich einfach so sagen, ich fand es von vornherein unglücklich, wenn wir jetzt mal zurückblicken vor über einem Jahr mit dem Thema Gutschein bei der Politik vorstellig zu werden. Weil am Ende des Tages ist es eine relativ einfache Geschichte. Wir hatten ein Berufsverbot verhängt quasi durch Beschlüsse der Regierung. Da gibt es gar nicht die Diskussion, sind diese Beschlüsse richtig oder falsch. Sondern am Ende des Tages konnten wir unserer Arbeit nicht nachgehen, aufgrund dieser Beschlüsse. Da hätte man als Verband natürlich das tun können, was wahrscheinlich viele, viele andere Verbände getan hätten. Da hätte man gesagt, okay, wir akzeptieren das, so ist es nun mal so, aber hier ist die Rechnung. Und ich glaube, dieser Gutscheingedanke, ich habe ihn damals nicht so ganz verstanden und insofern, das fand ich nicht so glücklich. Ansonsten haben viele Verbände schon sehr, sehr gut gearbeitet, haben auch viel erreicht. Das muss man ja auch einfach mal so sagen. Wenn man sich anguckt, wo wir heute stehen und wie weit wir es trotz dieser Widrigkeit bis hierhin geschafft haben, auch viele mitzunehmen, dann ist das auch auf jeden Fall ein Erfolg der Verbände. Also insofern zwiegespalten.
Sven hat in der Einleitung das Wort Haltung benutzt. Das ist ja, glaube ich, für das, was ihr macht, wichtig. Ne? Dass es hier nicht um ein Gegeneinander, sondern ein Miteinander geht. Und dass man halt Zusammenhaltung zeigt. Was ich unglücklich fand, halt, dass in diesen letzten 12, 14, 16 Monaten, wir sind ja jetzt fast anderthalb Jahre in dieser Krise drin, man doch das Gefühl hat, dass man teilweise in der Branche übereinander hergefallen ist. Eigentlich zu einer Zeit, wo gerade diese gemeinsame Haltung notwendig war. Was war denn da also diese Initialzündung, dass ihr auch gesagt habt, so emotional muss sich jetzt hier was ändern. Und das, ihr seid ja sehr leidenschaftlich dabei. Und das hat ja auch eine emotionale Ebene, die ihr da einbringt. Neben diesen ganzen, sag mal, technischen Forderungen, die ja durchaus sinnvoll sind. Aber was hat euch daran so, also wo war diese emotionale Initialzündung für euch, für dich und die Menschen, die du eben benannt hast, die das Ganze mittragen?
Ja, also Christiane und ich sind ja nun beide mal lange in der Branche und wir haben einfach in Gesprächen gemerkt, dass da ja einfach Ohnmacht auch teilweise ist, auch untereinander. Und wir haben einfach den Bedarf gesehen, dort Kommunikation zu etablieren und Austausch zu etablieren. Und das war eigentlich so der ausschlaggebende Punkt. Und ja, emotional ist das ganze Thema dann natürlich auch geworden in den Gesprächen. Was übrigens auch sehr interessant war, in den Gesprächen zur Abstimmung des Fair Deals hat sich auch herausgestellt, dass die Veranstalter untereinander einen großen Kommunikationsbedarf hatten und haben, den wir eigentlich vorher gar nicht so auf dem Schirm gehabt haben, was irgendwie so ein Nebenprodukt war, aber uns auch wirklich beeindruckt hat und wie uns auch den Veranstaltern geholfen hat. Also da geht es um Themen, wo kann man zusammenarbeiten, wo kann man Synergien schaffen, wo kann man Dinge gemeinsam anpacken. Und auch da geht es nicht darum, irgendwo sich zu verabreden oder Ähnliches, sondern einfach ja Dinge besser zu machen und vielleicht auch am Ende des Tages erfolgreicher zu sein. Und ja, Entschuldigung, vielleicht setze es nochmal. Über allem schwebte immer, und das muss immer wieder gesagt werden, weil es klingt immer so, als wenn das eine Initiative pro Veranstalter ist. Ja, die kommt schon veranstaltergesteuert, aber ganz klar, jeder dieser Veranstalter hat ein großes, großes Interesse am stationären Vertrieb. Wir haben Veranstalter dabei, die haben 75%, 80% stationären Anteil. Das zeigt ganz klar, das waren auch die ersten, die mit an Bord waren, das zeigt ganz klar, was deren Wunsch ist und welche Richtung die Vertriebsidee auch in Zukunft gehen wird.
In meiner Tätigkeit als Reiseveranstalter, und ich war ja Geschäftsführer bei Chinatours und wir waren ein Spezialreiseveranstalter, kam anteilig viel größerer Teil von Reklamationen von Kunden, die im Reisebüro gebucht hatten. Der Ansatz war immer, dass ein Spezialist besser berät als ein Generalist. Das war so etwas, was wir so verinnerlicht hatten. Und 10% mehr Marge zu haben, beziehungsweise dieses Verdienstpotenzial in gute digitale Infrastruktur zu stecken, anstatt vielleicht in Schulungen für Reisebüros, hat für Spezialreiseveranstalter in der Vergangenheit vielleicht mehr Sinn gemacht. Aber was sagst du einem Reiseveranstalter, einem Spezialveranstalter, der vielleicht nicht so auf Reisebüros setzt? Ne? Und ihr habt zwar Reiseveranstalter, die bei euch mit drin sind, aber es gibt sicher noch viele, die sagen, das Reisebüro, das interessiert mich nicht, ne? Gerade jetzt nicht mehr. Wie würdest du da Überzeugungsarbeit leisten?
Ne? Wir haben, Anja, das ist ganz interessant, wir haben tatsächlich nicht nur überzeugte Reisebüro-Vertriebsveranstalter bei uns in der in One Voice, sondern wir haben auch genau das Gegenteil. Wir haben welche dabei, die sehr, sehr digital getrieben sind. Ja, da ist jemand, da ist Kuba Buddy zum Beispiel bei, ja, ein Kuba-Spezialist mit Chris als Geschäftsführer, der ist ehemals Key-Account bei Google gewesen. Also der digitaler geht es eigentlich gar nicht. Was die alle, wo ich sie gar nicht überzeugen muss, sondern so würde ich sie überzeugen, aber das sehen sie zum Teil selber schon, ist, dass die Beratungsleistung, die emotionale, also sprich, wie gut kenne ich meinen Kunden, wie gut weiß ich, was der will, das kann keiner so gut wie der Expedient am Counter. Das ist einfach so. Ja? Menschen kaufen von Menschen. Und gerade wenn es um das Thema Spezial und Vertrauen geht und eben außer der Reihe und mit mehreren Leistungen hintereinander und eben nicht nur die Pauschalreise, Flug und Sun and Beach, sondern tatsächlich ein umfangreicheres Programm, dann ist es einfach so, dass diese Beziehung, die dort zwischen Expedient und Kunden besteht, schon sehr, sehr einzigartig ist und ja, einfach einen großen Mehrwert bedeutet. Und auch klar ist, und das ist auch ein Thema übrigens des Fair Deals, ist das Thema gemeinsame Beratung. Keiner kann von einem, wenn reden wir jetzt zum Beispiel Kuba eben, ja, keiner kann erwarten, dass ich so Kuba so gut auskenne, wie der Produktmanager von Kuba Buddy, der fünfmal im Jahr da ist, der da unten sein eigenes Team hat. Das kann ich von keinem Expedienten erwarten. Wollen wir auch nicht. Was wir anbieten, sind gemeinsame Kundenberatung. Ich glaube, auch da kommt uns das Thema Digitalisierung zugute, Thema Zoom und Co. Wie einfach und toll ist es denn, bitteschön, wenn ich mit meinem Kunden gemeinsam eine Beratung von einem wirklichen Spezialisten anbieten kann und da geht es einfach um Wissenstransfer. Und insofern, da muss ich teilweise gar keine große Überzeugungsarbeit leisten, weil einfach das Verständnis da ist, mit meinem hochgradigen Spezialprodukt auch die richtigen Mittler zu finden. Auch ein spannendes Thema. Nicht alle Mittler sollen alle Produkte verkaufen. Das ist
ganz kurz als Follow-up dazu. Meinst du, dass vielleicht auch jetzt die Krise, diese Realisierung, dass das Reisebüro in den nächsten Jahren noch anders aussehen wird, dass dort vielleicht eher im höherpreisigen Segment auch verkauft werden wird? Ist das auch jetzt etwas, was mitschwingt bei den Reiseveranstaltern, die verstehen, dass das Reisebüro in 5 Jahren nicht dasselbe sein wird wie vor 2 Jahren?
Auf jeden Fall. Also ich meine, der Trend weg von dem standardisierten Produkt, das zunehmend online gebucht wird. Und ja, ist auch klar, es ist relativ, es ist nicht groß beratungsintensiv, es ist schnell gebucht und das geht zunehmend ins Netz. Und insofern ist es natürlich für Reisebüros auch zwingend erforderlich, sich zu spezialisieren, zu schauen, welche Veranstalter passen denn zu mir, mit welchen Veranstaltern kann ich neue Zielgruppen erschließen, bestehende ausbauen. Und das wollen wir unterstützen. Und das, was ich gerade gesagt habe, nicht jeder Veranstalter ist scharf darauf, in 3000 Reisebüros zu verkaufen. Das können die gar nicht. Das Produkt ist zu speziell. Sie haben auch die Ressourcen dazu gar nicht. Vielleicht ist er glücklich, wenn er 50 oder 100 Mittler hat, die für ihn und sein Produkt brennen und entsprechend aktiv ja, das verkaufen. Und davon profitieren dann einfach beide Seiten.
Du hattest gerade von den Vorteilen, dem Mehrwert gesprochen, wenn ein Kunde im Reisebüro bucht. Aber mich würde deine Meinung interessieren. Es gibt im Moment in Deutschland vor der Pandemie auf jeden Fall so um die 10.000 Reisebüros. Was denkst du, wie viele es noch in 5 oder in 10 Jahren geben wird? Und wie werden diese aussehen?
Ich kann dazu sagen, also Reisebüro-Marketing mache ich ja auch. Also das ist ja spannend. Das ist ja, ich bin ja in so einer Funktion. Ich habe Kunden aus dem Reisebüro-Vertrieb, also sprich Reisebüroketten und Kooperationen, und auf der anderen Seite eben die Veranstalter. Und wenn ich mich so erinnere, so Anfang der Nullerjahre hieß es schon, uns gibt's nicht mehr. Wir sind weg vom Fenster oder die Hälfte war überzeugt, uns braucht man nicht mehr. Das ist jetzt, wir gehen auf 20 Jahre zu, also fast 20 Jahre her. Am Ende des Tages hat sich gezeigt, doch, uns braucht man. Und zwar eben durch, wie gerade schon gesagt, durch unsere persönlichen Beziehungen, unsere Kundenkenntnis. Wir wissen, was die Kunden wollen. Wir können ihnen das bieten, was sie im Netz nicht finden. In die Zukunft gerichtet, ja, ich kann mir vorstellen, dass es weniger Vertriebsstellen geben wird, weniger Reisebüros geben wird. Ich glaube nicht mal eklatant viel weniger, das glaube ich gar nicht mal. Da eine Prognose zu wagen, traue ich mir auch ehrlich gesagt nicht zu. Es wird auch das Reisebüro geben, das weiterhin Sun and Beach verkauft und gut verkauft und davon auch leben kann. Das wird es geben. Ich glaube, dass die Vielfältigkeit auch dort zunehmen wird im Reisebürobereich, wie es bei Veranstaltungen, wie es überall zunimmt. Ja, das heißt, ich habe das Reisebüro, das spezialisiert ist auf Wanderreisen vielleicht, ja, das auch im überregional damit seinen eigenen Markenkern klar stärken kann und sich positionieren kann. Und insofern ist, glaube ich, das Reisebüro aufgefordert zu schauen, wo möchte ich hin, was kann ich, was sind meine Stärken, wie kann ich mich entwickeln, was für Kunden habe ich, welche Kunden kann ich ansprechen und dann zu schauen, welche Reiseveranstalter bieten mir eigentlich die Chance, mit entsprechenden Produkten ein Auskommen zu haben, wo ich auch gut von leben kann am Ende des Tages. Und insofern, ich glaube nach wie vor an den stationären Vertrieb und das tun eben viele auch auf Veranstalterseite und insofern bin ich da ganz guter Dinge.
Was meinst du denn, wenn wir jetzt so auf die letzten 12 Monate zurückgucken, wenn wir uns mal ein bisschen so Fehler angucken und Dinge, die man gemacht hat, die man vielleicht hätte anders gemacht? Was ist denn der größte Fehler, den vielleicht kleinere Reiseveranstalter jetzt in dieser Krise gemacht haben? Was sind Fehler, die du gesehen hast, die vielleicht nicht helfen, sich jetzt neu aufzustellen für die Zeit danach?
Schwierig. Die sind natürlich auch in sehr, sehr unterschiedlichen Lagen. Also jemand, der Safari anbietet Tansania ist natürlich in einer ganz anderen Lage als derjenige, der vielleicht eine Reise nach Norddeutschland anbietet. Ich kann da gar nicht sagen, dass ich da riesengroße Fehler gesehen habe. Natürlich sind überall Fehler passiert, jeder hat seine gemacht. Am Ende des Tages stehen die Veranstalter natürlich vor dieser riesengroßen Aufgabe, nicht nur, also ja, am Ende des Tages das Produkt fertig zu haben. Ja, das heißt aber auch vor Ort in sich zusammenbrechende Ketten, Dienstleistungsketten zu erhalten, neu aufzubauen, Kurzarbeit zu machen, aber eigentlich doch mehr Arbeitsaufwand zu haben, weil diese Reisen entsprechend anzupassen. Maße mir da nicht an, von Fehlern zu sprechen, muss ich ganz ehrlich sagen. Dafür waren die Zeiten oder sind die Zeiten zu extrem. Da hat jeder seine eigenen Erfahrungen gemacht und sicherlich wird jeder im Nachhinein sagen, das war gut. Und das war sicherlich nicht so gut. Ich glaube, das kann jeder von uns so für die letzten 14 Monate von sich behaupten.
Wenn man mal auf den stationären Vertrieb dann guckt, wenn wir das Wort Fehler mal ausblenden, aber was sind denn Dinge, also die Reisebüros, die gucken jetzt, die sehen jetzt heute Mitte Mai, sehen die ja irgendwie das Licht irgendwie am Ende des Tunnels oder zumindest ist ein Licht zu sehen, ne, wie weit das weg ist. Es rückt zumindest näher, kann man sagen, ne, dieses Licht da. Aber jetzt, wo Buchung und der Verkauf doch am Horizont zu sehen sind, was würdest du jetzt einem Reisebüro raten, jetzt zu tun? Und du berätst ja auch Reisebüros, wie du eben erzählt hast.
Ja, also aus Reisebürosicht habe ich immer gesagt, lasst den Kontakt zu einem Kunden nicht abbrechen. Ja, kontaktiert die, bleibt dran in den Monaten, sprecht mit denen, ruft sie an, schreibt eine E-Mail, bleibt einfach am Ball. Das kostet Zeit, ja, aber das kostet nicht unbedingt große Marketinginvestitionen. Und genauso würde ich es jetzt auch weiterhin sehen. Also sprecht die Leute proaktiv an, seht zu, dass ihr vernünftig, dass ihr attraktive Angebote habt, zielgruppenmäßig passende Angebote dort habt. Und bleibt einfach in der Kommunikation. Das ist das Allentscheidende, ist den Kundenkontakt nicht abreißen zu lassen. Auch wenn der Kunde dieses Jahr vielleicht nochmal selber organisiert und an die Nordsee fährt und eben nicht Mallorca bucht, gilt es einfach dran zu bleiben und auf allen Kanälen zu versuchen, diesen Kundenkontakt nicht abreißen zu lassen. Das ist das Allentscheidende.
Ja. Dem stationären Vertrieb wird oft vorgeworfen, dass er nicht digital genug ist, beziehungsweise da die Trends so ein bisschen verschlafen hat vor der Corona-Krise. Jetzt wird gefordert, dass sie alle aufrüsten und sich digital aufstellen. Wann ist für dich ein Reisebüro digital? Ist das schon irgendwie, er hat eine Webseite und bietet Zoom-Calls an?
Also für mich die größte Chance im digitalen Bereich ist natürlich die zielgruppenkonforme Ansprache. Das heißt, ich kenne meine Kunden, ich habe ein Profil hinterlegt und kann ihnen natürlich Angebote machen, die exakt seinen Bedürfnissen und seinen Wünschen entsprechend. Wie ich das dann steuere, da gibt es dann auch teilweise von den Ketten und Kooperationen sehr sinnvolle Lösungen. Da ist in Teilen sicherlich Nachholbedarf gewesen. Auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, die Reisebüros sind dann auch margentechnisch in den letzten Jahren auch nicht so auf Rosen gebettet gewesen, um große Investitionen tätigen zu können. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Aber auf der anderen Seite hat jetzt die Krise das in Teilen zumindest geschafft, dort klare Fortschritte zu erzielen. Ja.
Meinst du, die Reisebüros könnten kurz-, mittelfristig doch wirklich Gewinner auch dieser Krise werden, weil die Leute auch den Bedarf haben, mit den Verkäufern von Emotionen, und das sind Reisebüros ja, sozusagen in diesem direkten Kontakt zu stehen? Ne?
Ja, das glaube ich hundertprozentig. Also das Thema online, also wird weiter sein, ganz klar, wird Wachstum haben, aber nicht in allen Produkten. Also in dem klassischen Sun and Beach Bereich werden wir weiter Wachstum haben. Da wird es weiter, wie vorhin schon gesagt, eine Verschiebung geben. Aber wenn wir in dem Bereich Spezial, Rundreisen und höherwertige Reisen sind, dann ist dieser persönliche Kontakt, die emotionale Bindung an meinen Expedienten um die Ecke, oder den ich ja gar nicht im Zweifel kennen muss, das geht ja auch über Mail oder Ähnliches, über Telefon, die ist schon ausschlaggebend. Das ist ein Riesenfund, mit dem Reisebüros tatsächlich auch wuchern können. Das muss man festhalten. Und ich glaube, dass daher die Reisebüros nach der Krise da große Chancen haben, zukünftig attraktive Kunden zu gewinnen.
Mich würde ein bisschen interessieren, du bist ja, deine Welt ist das Marketing, das touristische Marketing, du berätst Unternehmen. Wie sah denn dein Weg in den Tourismus aus? Wie bist du in die Touristik gekommen, als Marketingmensch?
Ja, als Marketing relativ früh schon, also Mitte der 90er. Selbstständig mit eigener Werbeagentur und damals für CTS, Gruppen- und Studienreisen, als ersten Großkunden gearbeitet. Dort unterm Dach quasi und waren wir eingemietet in unserer eigenen GmbH. Und das war eigentlich der Startschuss schon, ja, wo sich dann natürlich dann das eine zum anderen ergab. Destination, Carrier kamen hinzu als Kunden und so wurde das immer mehr, wurde immer mehr Touristik. Klar, man hat auch noch andere Kunden betreut, aber das war eigentlich so der Einstieg in die Touristik. Und das, ja, das ist ja auch schon jetzt 25 Jahre her.
Hat dich nicht mehr losgelassen, ne?
Nee, natürlich nicht. Ist eine tolle Branche, spannende Branche. Manchmal fragt man sich, warum ist sie nicht noch, wie soll ich sagen, also das Thema Margen, das ist ein Ding, was mich auch immer umtreibt, wo ich mich frage, wir verkaufen uns viel zu billig. Wir verkaufen das teuerste in Anführungszeichen, also das und das emotionalste Produkt des Jahres. Und wir schaffen es aber manchmal nicht, und da sehe ich jetzt wieder aus Marketing-Sicht, diese Emotionen noch rüberzudrehen. Andere verkaufen Telefon und reden von Unboxing. Und uns gelingt es nicht, dieses Magische, was ein Urlaub ist, ja, neue Länder entdecken, sich selber weiterentwickeln. Uns gelingt es teilweise nicht, dieses Thema rüberzubringen. Und wenn wir auf Thema Marge gehen, vielleicht das auch noch, ich kann das zum Teil nicht nachvollziehen. Also klar gibt es Produkte, die sind sehr, sehr margengetrieben, ja, 1:1 eben austauschbar, Produkt XY, gleicher Flug, gleiches Hotel, keine Frage, da geht es um 10 Euro. Aber das sind eben nicht der Großteil der Reisen. Der Großteil der Reisen, gerade von unseren Kunden, das sind hochindividuelle und wirklich aufwendig gestaltete Reisen. Und was ich immer schade finde, ist dann, wenn so eine Branche mit der Strahlkraft, die wir eigentlich ja haben müssten, es nicht gelingt, so zu kalkulieren, dass wir unseren eigenen Vertrieb vernünftig bezahlen können, dann finde ich das schwierig, muss ich ehrlich sagen. Ja, und dann finde ich auch Aussagen aus Hannover sehr, sehr schwierig, wo es heißt, Reisen werden billiger. Nee, vollkommen falscher Weg. Reisen müssen teurer werden und entsprechend muss auch die Möglichkeit dann sein, den Vertriebsweg damit zu, die Vertrieb damit ordentlich zu, angemessen zu bezahlen. Das funktioniert in anderen Branchen auch. Mhm. Und insofern finde ich das ganze Thema auch, sind wir bei dem Thema Servicegebühren im Reisebüro. Ja, schade, dass die Reisebüros das machen müssen, ehrlich gesagt, weil eigentlich sollte das eigentlich Standards, beziehungsweise eigentlich sollte das mal locker abzudenken sein aus den Margen der Reisen, ja.
Man merkt ja die Leidenschaft für die Branche auf jeden Fall an und Bonvoice zeigt ja auch, dass du was verändern willst und was aufbrechen möchtest und ja, was verbessern möchtest, zukunftsgerichtet zu gestalten, mitzugestalten. Obwohl du ja ein alter Hase bist im Tourismusbereich, hatten wir im Vorgespräch, warst du so fasziniert von der Vielfältigkeit der deutschen Tour Operator. Erzähl da nochmal was so ein bisschen, also dass du selbst überrascht warst, was es da überhaupt gibt. Also ich kann mich da an Trauerreisen erinnern und sowas.
Ja, das ist, also überrascht ist das falsche Wort. Man weiß das, wenn man dann aber doch sich näher damit beschäftigt, mit dem einzelnen Fall, dann wird es nochmal wirklich spannend und wirklich hochinteressant und bietet, glaube ich, unglaublich viel Potenzial auch für Storytelling. Ja, da sind Reisen bei von Trauerreisen bis hin zu Sabbaticals, von wir haben alles dabei. Also wirklich, wo man sagt, dass das sowas gibt's. Ja. Und wenn man dann sieht, mit welcher Leidenschaft diese Menschen dahinter diese Produkte kreieren, wie professionell sie arbeiten, und dann ist das beeindruckend. Das muss man einfach so sagen. Ja. Und darin sehe ich auch eine Chance. Also ich glaube, wenn Reisebüros sich da auch jeden einzelnen Fall angucken, ich glaube, dass der eine oder andere auch da Feuer fängt und sagt, Mensch, diese Spezialisten, das muss man auch wieder nochmal sagen, wir haben in Deutschland eine Veranstalterstruktur, die ist einmalig, das gibt es so weltweit nicht, gibt es einfach nicht. Und ich hoffe, dass es uns gelingt, diese Veranstalterstruktur zu erhalten, dass wir nicht alle nur immer auf die Großen schauen, sondern ja, die Kleinen und Mittleren im Blick haben, die tolle, tolle Produkte haben, die attraktive Provisionen bezahlen, die einen fairen Umgang miteinander bieten, die ansprechbar sind, wo ich im Zweifel auch dann mal den Chef am Telefon habe und direkt erreichbar bin 24/7. Also ich glaube, dass da Riesenchancen liegen.
Ja, das liegt ja auch, also ist ja im Endeffekt sehr mittelständisch geprägt. Ne? Wir sehen immer die großen Veranstalter, wir sehen die Konzerne. Man sieht TUI immer omnipräsent, aber im Endeffekt die deutsche Touristik ist ja durch und durch mittelständisch, wenn man es genau nimmt, ne? Und nichts anderes. Da gibt es ein paar Markenleuchttürme, aber die sind nicht die Mehrheit. Ne? Rede vom Mittelstand. Du bist ja auch als Veranstalter aktiv, beziehungsweise fängst was Neues an. Ne? Willst du darüber ein bisschen erzählen? Du hast vorhin im Vorgespräch, ja, hast du das kurz erwähnt.
Ein sehr, sehr spannendes Projekt, was wir gerade an der Deutschen Nord- und Ostsee realisieren werden. haben jetzt eigentlich vorletzte Woche den Kickoff dafür gehabt. Da geht es um einen Veranstalter für speziell für die deutsche Nord- und Ostseeküste. Dabei wollen wir so ein bisschen das machen, was der Gast aus den Warmwassergebieten kennt. Nämlich wir wollen ja Pakete schnüren. Wir wollen inspirierende Reisen anbieten, die eben etwas mehr sind als vielleicht nur die Anreise und Übernachtung, Frühstück. Sondern wir wollen tatsächlich zeigen, was die Region da oben kann. Wir haben da im Hintergrund eine Hotelkette, die das Ganze federführend betreiben wird aus Norddeutschland. Die, ich darf da noch nicht zu viel verraten.
Also unseretwegen gerne.
Also wie gesagt, wir sind jetzt gerade in der Kickoff-Phase, die haben wir hinter uns. Wir sind jetzt gerade in der Planungsphase, fangen an, Technik zu planen, fangen an, Vertriebsstrukturen zu planen. Übrigens auch ein super spannendes Produkt für Reisebüros. Ich glaube, je südlicher die Reisebüros, da werden Rundreisen an der Nordsee dabei sein, Rundreisen Ostsee, da werden Themenreisen, Natur, Erde, Wattenmeer. Da, also wir haben eine große Bandbreite an Produkten, die wir dort anbieten werden. Wie gesagt, Hintergrund, dahinter steckt eine große Hotelkette. Das machen wir gerade.
Da muss der Sven mal bei euch buchen. Dem ist ja echt schwer zu vermitteln, wie grandios die Nordseeküste ist und wie grandios das Wattenmeer ist. Für ihn ist das nur das Meer, was weg ist.
Genau. Als Gebürtiger Ostfriese kann ich das nur bestätigen. Insofern Touristik und Ostfriesland zusammen bringe ich hier in diesem Fall. Also
genial. Also erste Familienurlaube ging bei uns damals auch nach Ostfriesland. Ferien auf dem Bauernhof, aber das ist also unglaublich, was man an der Nordseeküste alles machen und sehen kann. Sven.
Dänemark war somit so das Erste. Und dann, ich kann mich noch an Greetsiel, gibt's das?
Gibt's immer noch.
Da war ich mal. Daran kann ich mich noch erinnern. Und Krabbenpoolen und sowas. Daran kann ich mich so ganz bisschen dran erinnern. Aber also erstmal, ne, tolle Idee. Herzlichen Glückwunsch dahin. Die Pandemie scheint ja keinen Schrecken gebracht zu haben, oder? Also du scheinst untriebiger zu sein, seitdem wir im Lockdown sind, als davor, oder?
Ja, ich habe da eine klare, ich bin zu lange selbstständig. Also ich sehe Dinge, stelle mich dazu, nehme eine Haltung an und gehe dann entsprechend auf die Dinge zu und versuche entsprechend zu handeln. Also wehklagen hilft nicht. Ich kann das verstehen, dass Leute traurig sind. Ich kann verstehen, dass Leute wütend sind. Kann ich alles verstehen. Aber am Ende des Tages hilft es ja nicht weiter. Also man muss eine Situation dann annehmen und bin ich natürlich in der glücklichen Lage als freier Berater, dass ich natürlich auch nicht Unmengen Kosten habe, die um mich rumlaufen. Da habe ich natürlich andere Kunden, die deutlich schwierigere Situationen haben. Aber ich glaube, die Haltung ist da ganz entscheidend. Wie gehe ich mit Krisen um und Krisen bieten? Ich mag es gar nicht sagen, weil es einfach so ein bisschen ausgelutscht klingt, aber Krisen bieten natürlich auch immer wirklich Chancen, sich selber neu zu erfinden. Was will ich eigentlich? Was kann ich? Wo kann ich mich hinbewegen? Und man kommt aus einer Komfortzone raus, die man von sich selbst wahrscheinlich nicht verlassen hätte. Und da wird nicht gefragt, gefällt dir das jetzt, sondern du musst es machen, du musst es jetzt anpacken, du musst Dinge jetzt in die Hand nehmen. Und insofern, bin ich jemand, der Krisen eigentlich, ich finde Krisen eigentlich durchaus sinnvoll und kann sie durchaus auch mal als Freund bezeichnen, weil es hilft einem ja einfach, ja, sich selber persönlich weiterzuentwickeln, so hart und schmerzhaft das manchmal dann auch ist, aber am Ende ist es dann doch, bringt es einen nach vorne. Wenn man es dann richtig anpackt und nochmal, ich glaube, die Haltung ist entscheidend.
Thema Haltung. Die letzte Frage, bevor wir zur Schnellfragerunde kommen. Wenn Fortuna Düsseldorf, und du bist ein Ostfriese im Rheinland, wenn Fortuna Düsseldorf ein Reiseziel wäre, welche Destination wäre Fortuna Düsseldorf und wie wäre Urlaub dorthin buchbar? Was sagst du?
Darf ich da auch mit antworten?
Das ist eine Frage an uns beide. Wenn Fortuna ein Reiseziel wäre, was für eine Destination wäre Fortuna und wie wäre der Urlaub dahin buchbar?
Ja, ich glaube, die Fortuna ist ja die launische Diva und entsprechend könnte ich mir sehr gut vorstellen, launische Diva, was passt denn da? Also ich kann mir Südsee vorstellen. Also, Entschuldigung, Karibik kann ich mir vorstellen. Also, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, vielleicht alles an einem Tag oder innerhalb von einer Stunde. Karibik, Fortuna ist Karibik, würde ich sagen. Voller Lebensfreude und am Ende, man sagt, ja, es geht weiter, egal was da kommt. Wir bleiben optimistisch, vollkommen egal. Also, Fortuna, Karibik, ja, würde ich schon sagen.
Ja, dann kommt der Orkan und die dritte Liga.
Egal, nehmen wir auf. Wir waren schon in der vierten, also insofern.
Man kennt sein Klima, ne? Ja, Sven, ja, deine Antwort auf die Frage?
Auf jeden Fall ist Fortuna Düsseldorf ein Traumurlaub. Okay. Ne? Man hat viel zu erzählen danach. Und Fortuna ist irgendwie alles. Es ist New York, es ist Hollywood. Es ist aber auch Provinz. Ne? Ist es auch manchmal, wenn man Entscheidungen dort sieht, die getroffen werden, dann ist es furchtbare Provinz. Aber es ist auch ein bisschen Walt Disneyland, es ist ein bisschen Dubai, es will ein bisschen Glamour haben und sowas. Also es ist sehr, sehr, sehr facettenreich und das macht diesen Verein doch auch so wunderbar.
Und wie buchbar?
Auf allen Kanälen.
Na gut. Ohne Storno allerdings. Okay. Das muss man, genau, wenn man da einmal,
okay. One-Way-Ticket.
Sehr gut, sehr gut. Ja, gute Antwort. Sehr schön.
Gut, Behrend, du hast es geschafft. Wir kommen zur Schnellfragerunde. 10 Fragen, wo wir dir 2 Alternativen bieten und du musst dich für eine entscheiden, aber ich bin mir sehr sicher, dass du das schaffen wirst. Ja? Ich fange mal an. Morgen nach Ibiza oder auf die Malediven?
Ibiza.
Ibiza?
Definitiv. Mhm. Am 5. Juni geht's los übrigens.
Nach Ibiza, okay.
Ja, weil ich da, weil wir, meine Frau und ich da, also meine Frau schon als Kind dorthin geflogen ist immer und ich fliege seit über 20 Jahren nach Ibiza. Also wir sind mindestens einmal im Jahr dort. Das ist immer unser Wohlfühlurlaub. Wir haben 2 Urlaubsarten. Das eine ist Entdeckerurlaub, das andere ist Wohlfühl- und Erholungsurlaub. Und man mag es gar nicht glauben, wir fliegen zum Erholungsurlaub nach Ibiza. Das geht dann nämlich auch hervorragend, wenn man weiß, wo. Mhm.
Okay, sehr gut. Haben wir richtig recherchiert. Sehr gut. Die Reise nach Ibiza dann im Reisebüro oder online?
Weder noch. Also so gut vernetzt vor Ort, dass weder das eine noch das andere notwendig ist.
Man muss vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, dass wir die Fragen, also die kommen von Andi und mir gemischt. Also ja, also Ausflug nach Köln oder Ausflug ins Neandertal-Museum?
Also nach Köln könnte ich auch Neandertaler sehen. Also insofern, aber nee, ins Neandertaler-Museum wären wir dann doch.
Ja, okay. Machst dir keine Freunde in Köln, aber gut. Der Ostfriese in Düsseldorf.
Hatten wir noch nie.
Sehr gut. Aber die Frage an den Ostfriesen im Rheinland. Karneval in Düsseldorf oder Fasching in Ostfriesland? Kann ja beides.
Karneval in Düsseldorf. Ja. Also das hat mich als Kind Fasching und also Karneval in Ostfriesen hat sich nie gut angefühlt für mich, weil es gab da Veranstaltungen, aber das war immer so nicht wirklich gelebt und
gibt es da wirklich was?
Also gibt's ja, da es gibt dann schon so kleinere Geschichten, also nichts Wildes oder so. Aber das sage ich jetzt, okay. Immer, es wirkte einfach immer nicht echt. Ja. Also sagen wir mal so. Und wenn man es dann hier erlebt, dann ist das doch ein anderes Kaliber. Und dann, Karneval in Düsseldorf, ja, definitiv.
Das heißt ja auch Fasching. Ist ja eher was für Kinder und die Erwachsenen schämen sich da eigentlich auch eher.
Ein bisschen Fremdscham, ja.
Genau. Und betrinken sich wahrscheinlich, oder? Mit klischeehaft mit Korn.
Oder? Nächste Frage, Sven.
Bleiben wir beim Trinken, okay. Altbier oder Jever?
Oh, also Altbier kommt drauf an, welches, ja, dann bitte eiskalt. Jever gezapft 02, also jetzt stellst du mich von der ganz kommt drauf an, wenn ich in Emden bin, das Jever 02 gezapft. Okay. Hier im Rheinland lieber mal ein schönes Schumacher.
Die nächste Frage ist von Sven, aber ich stelle sie. Erste Liga oder zweite Liga? Verstehe ich nicht, die Frage.
Ja, habe ich auch viel drüber nachgedacht. Ich glaube, zweite Liga. Am Ende, wir sind, glaube ich, in einer Liga, die ist viel, viel spannender als die erste Liga. Wir haben die tolleren Vereine und wir haben nächstes Jahr Köln wieder als direkten Gegner. Und da freuen wir uns natürlich schon riesig drauf. Mit dem HSV, mit Schalke. Also, nee, gerne zweite Liga. Und St. Pauli natürlich, mein Zweitverein, wo ich seit über 30 Jahren Mitglied bin. Das darf ich hier nochmal erwähnen. Insofern, zweite Liga.
Da fühlt ihr euch wohl. Sehr gut.
Ja, definitiv so. Ja.
Es sind einfach die netteren Vereine. Einfach, ja, es sind die schöneren Auswärtsfahrten, glaube ich, die netteren Vereine.
Jedes Wochenende zu hoffen, dass du irgendwie die große Überraschung schaffst und doch einen Punkt holst, das ist ja auch irgendwie zermürbend. Also insofern, das ist natürlich spannender, als in der zweiten Liga vielleicht auch mal so ein bisschen Favoritenrolle zu haben. Zumindest hin und wieder.
Sehr gut.
Ja,
sehr
schön. Das stimmt. Eine Frage, die muss ich stellen, Düsseldorf oder Hamburg?
Düsseldorf.
War klar, das sehe ich genauso.
Aber ganz gerade knapp, Andi, ne? Ganz, ganz knapp.
Ich sitze hier in Hamburg.
Weil überschaubarer ist am Ende. Ich finde es überschaubarer, also für mich Düsseldorf noch, ja. Aber so knapp.
Amazon oder Fußgängerzone?
Fußgängerzone. Mhm.
Finde ich auch. Es ist wirklich, wenn man jetzt auch hier in Hamburg in die Mönckebergstraße geht, an einem Wochentag, das ist wie früher ein Sonntagnachmittag. Das ist irgendwie furchtbar, wie das Leben aus den aus den Innenstädten irgendwie geschwunden ist. Und es ist zu hoffen, dass das irgendwie alles wiederkommt. Und Online-Shoppen, so schön das alles ist, irgendwie, ne? Also keine schöne Sache.
Nee, aber es ist eine Entwicklung, wo natürlich, wo Antworten gefunden werden müssen. Wie bekommt man es denn hin, dass die Innenstädte? Ich meine, man kann natürlich so eine Entwicklung wie Amazon, was natürlich, da ist ja ein klarer Vorteil, muss man einfach mal so sehen. Und das kann ich nicht wegdiskutieren. Und die Frage ist, wie gelingt es, welche Konzepte können es sein, in Zukunft die Fußgängerzonen lebendig zu halten? Ich glaube, dass eine große Chance ist, dass wir die Städte wieder entbüroisieren, also sprich weniger Büros, mehr Wohnungen, mehr Menschen. Und ich glaube, das ist so mal eine große Chance, die Menschen wieder in die Städte zu bekommen und nicht aufs Land.
Bist du da optimistischer?
Teils. Im Großen und Ganzen bin ich da ehrlich gesagt auch ein bisschen skeptisch. Es wird nicht so sein, wie es vor 20 Jahren sah. Das wird auf jeden Fall ganz, ganz anders aussehen. Wie es dann aussehen wird, das wird die Zeit zeigen.
Ja. Gut. Spezialveranstalter oder Generalist?
Spezialveranstalter.
Ja. Ganz klar.
Ja, keine. War einfacher als Düsseldorf. Ja,
aber klar, die Generalist, also jeder hat ja seine Berechtigung am Markt. Also ist ja nicht so, dass die Generalisten einen schlechten Job machen oder dass sie keiner braucht.
Ja. Obwohl, den Seitenhieb auf Hannover haben wir aber schon verstanden.
Ich finde es in der Kommunikation einfach sehr, sehr unglücklich. Ja. Also das muss man einfach mal so sagen. Und also einerseits die Kommunikation, die wirklich nicht, aus meiner Sicht nicht gelungen ist. Und zum anderen sind das auch ganz handfeste Dinge, die einfach nicht in Ordnung sind im Umgang mit dem stationären Vertrieb. Da wird dann, ich glaube auch, dass dass Hannover den stationären Vertrieb dringend bräuchte, auch jetzt zum Restart. Und sich dann so zu positionieren und sich auch so zu verhalten und dann auch wirklich anders, also Worte und Taten nicht beeindeckend zu haben, finde ich nicht gut. Und da tut man sich wahrscheinlich keinen Gefallen mit.
Ja, Sven, wir fühlen uns aber nicht angesprochen, Sven, oder?
Na gut. Ja. War was mit
Hannover? Ich weiß auch nicht. Da war doch was. Na gut. Die letzte Frage, da bin ich mir gar nicht sicher, wie die Antwort aussehen wird. Hin oder weg, Heimaturlaub oder Fernreise? Aber du bist ja ein ganz bodenständiger, glaube ich, auch in Ostfriesland ganz gut verwurzelt noch. Ja. Wie sieht's aus? Hin oder weg, Heimaturlaub oder Fernreise?
Fernreise, weil Heimaturlaub habe ich ja sehr regelmäßig. Fernreise.
Wohin dann?
Südafrika.
Warst du da schon mal und willst wieder hin? Oder?
Ja. Okay. Warum? Ja, unglaublich Vielfalt von Kapstadt rüber bis an die Grenze zu Mosambik ist halt Unterschied wie Tag und Nacht. Und das macht diese, und ja, also unglaubliche Vielfalt und beeindruckende Natur und sehr, sehr nette Menschen, das muss man auch mal sagen. Ja.
Berend Riekmann, Gründer der One Voice Initiative und Geschäftsführer von Riekmann Creative Solutions. Berend, vielen lieben Dank für das interessante Gespräch. Hat viel Spaß gemacht.
Danke dir, Andi. Danke, Sven.
Danke dir, Berend.
Ja. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Anmerkungen, Kommentare, Fragen, Kritik oder irgendetwas anderes habt, könnt ihr uns wie immer gerne schreiben über unsere Instagram-Seite Hin und Weg Podcast oder auch auf Facebook Hin und Weg Podcast oder natürlich auch über unsere Webseite auf hinundwegpodcast.de. Dort haben wir ein schönes Kontaktformular, auf welches Sven immer gleich umgehend, zumindest innerhalb von 24 Stunden, antwortet.
Garantiert. Qualitätsversprechen.
Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Hin und Weg, der Reisepodcast mit Sven Meyer und
95 Kollegen
und
Andi Jans ist
auch da. Mal gucken, ne? Mal gucken. Ich überlebe mir das nochmal. Berend Riekmann, vielen lieben Dank und alles Gute für ihn.
Danke euch.
Danke dir, Berend.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Alles Gute dir. Ciao, ciao. Tschüss. Hin und Weg wurde präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik Aktuell.